Mörderische Heimatfans und Nachbarschaft, aufgepasst. Am 7. Juni ist es wieder soweit. Das große Mörderische Heimat Sommer Special 2025 findet statt. Erstmalig in dem großartigen Ambiente der Orangerie Fulda präsentieren Zeno, Shaggy und Lisa zwei packende True-Crime-Fälle zum Thema Sommer und Urlaub. Echte Fälle von Orten, die wir sonst nur von unseren Reisen kennen, bilden den Hintergrund für diesen einzigartigen Abend. Wichtig, es wird keinen Zusatztermin geben. Also seid schnell und sichert euch jetzt eure Tickets unter www.kreuz.com. Wir sehen uns in der Orangerie Fulda. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Mörderische Heimat, eurem Podcast, der sich in jeder Staffel mit echten Fällen aus einem Bundesland befasst. Wir befinden uns momentan in der Niedersachsen-Staffel und haben euch daher einen weiteren Fall aus diesem Bundesland mitgebracht. Für euch heute an den Mikrofonen sind Lisa Kardinale und Shaggy Schwarz. Hallo Shaggy.
Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ein Hallo natürlich auch an dich, liebe Lisa.
Eine Folge haben wir ja bereits schon hinter uns. Falls ihr die noch nicht gehört habt, können wir euch die natürlich nur wärmstens empfehlen.
Unbedingt. Ein sehr interessanter und gleichzeitig auch furchtbarer Fall, den du und Zeno uns da vorgestellt hattet.
Das stimmt, ja. Aber auch heute haben wir wieder einen Fall dabei, der nicht minder für Aufsehen gesorgt hat und der aus dem Jahr 1997 stammt.
Und natürlich wieder aus Niedersachsen.
Genauer gesagt spielt dieser Fall in dem kleinen Ortsteil Bayenrode. Aber zu viel möchte ich hier noch nicht verraten. Die Kurzinfos bekommt ihr wie immer von unserer Stimme Philipp.
Am 28. Juli 1997 macht ein Jäger in einem Waldstück bei Hötzum eine grausame Entdeckung. Zwischen hohen Brennnesseln stößt er auf eine furchtbar zugerichtete Frauenleiche, der Schädel und Gesicht zertrümmert wurde. Es handelt sich um die ehrenamtliche Bürgermeisterin von Bayenrode. Wer hat die Frau so zugerichtet und was steckt hinter dieser Tat?
Okay, wir befinden uns in Niedersachsen, das ist klar. Aber wo? Bayenrode sagt mir jetzt zunächst einmal nichts. Und der Fundort Hötzum auch nicht. Kläre uns auf, liebe Lisa.
Gerne. Bayenrode ist ein Ortsteil von Königslutter am Elm im Landkreis Helmstedt und liegt rund 30 Kilometer östlich von Braunschweig. Mhm. Bayenrode hat rund 500 Einwohner.
500 Einwohner. Ist also ein sehr überschaubarer Ort, in dem wieder jeder jeden kennt, so wie ich gerne sage.
Ja, genau. Seine Blütezeit erlebte die Gemeinde zwischen 1900 und 1926, als der Kalisalzabbau hohe Gewinne einbrachte und die Bevölkerungszahl sich damals in kürzester Zeit verdoppelte. Hm. Besonders interessant sind das bis heute noch erhaltene Rittergut und das frühere Schloss, das beides übrigens auch in unserem Fall noch eine Rolle spielen wird.
Okay, und der Fundort der Leiche in Hötzum, ist das in der Nähe?
Nicht direkt Nachbarschaft, würde ich sagen. Aber Hötzum liegt etwa 25 Kilometer westlich von Bayenrode, vor den Toren Braunschweigs, bei Wolfenbüttel.
Und dort findet man die besagte Frauenleiche. Um wen handelt es sich denn?
Da kommen wir jetzt nochmal direkt auf das Schloss und das Rittergut zu sprechen. Mhm. Denn das bedeutendste Unternehmen in Bayenrode ist das Haus der Helfenden Hände. Ein auf dem Rittergut und dem ehemaligen Schloss ansässigen Senioren- und Pflegeheim.
Und das spielt eine Rolle in unserem Fall der getöteten Bürgermeisterin.
Ja.
Okay.
Aber dazu müssen wir etwas weiter zurückgehen.
Mhm.
Denn diese Einrichtung wurde 1949 als Hilfswerk für evangelische Flüchtlinge aus Ostpreußen gegründet.
Mhm.
Und die Initiative dazu ging von dem bekannten Theologen Hans-Joachim Iwand und seiner Frau Ilse Iwand aus. Das Gebäude selbst ist ein ehemaliger Gutshof aus dem 18. Jahrhundert, der insgesamt 60 Bewohnern Platz bietet.
Also eine kirchliche Einrichtung.
Ja. Das Haus der helfenden Hände ist sehr eng mit der evangelischen Kirchengemeinde verbunden. Was aber für unseren Fall nun interessant ist, ist die Tatsache, dass die Tochter des Gründers unser Opfer ist.
Ach, die Bürgermeisterin ist die Tochter von diesem Gründer, die Tochter von...
Von Hans-Joachim Iwand und seiner
genau.
Frau Ilse.
Ja, genau.
Und unser Opfer heißt Veronika und betreibt mit ihrem Mann, dem Pastor dieser Gemeinde, unter anderem das Haus der helfenden Hände.
Sie ist Bürgermeisterin und Betreiberin dieser kirchlichen Einrichtung.
Genau, ja.
Okay. Ja.
Bei einem Dorf mit 500 Einwohnern wird das Amt des Bürgermeisters lediglich ehrenamtlich betrieben.
Ja.
Aber dieses alte Gut ist nicht nur der Sitz dieser Einrichtung, es ist das Zentrum des gesellschaftlichen Lebens der gesamten Gemeinde.
Mhm.
Also hier findet im Prinzip alles statt, wenn etwas stattfindet.
Dann schauen wir uns doch mal das Opfer genau an. Veronika heißt sie, oder? Veronika.
Richtig, ja. Genau. Sie heißt Veronika Geier-Iwand. Den Namen Geier hat sie von ihrem Mann Klaus Geier übernommen, der wie gesagt der Pastor der Gemeinde ist und mit dem sie zusammen das Haus der helfenden Hände führt. Sie ist 53 Jahre alt, Religionslehrerin und Mutter.
Mhm.
Gemeinsam haben sie drei Söhne und eine adoptierte Tochter.
Wie lange sind die beiden schon verheiratet?
29 Jahre.
Mhm.
Veronika und Klaus haben sich im Studium kennengelernt. Veronika hat dann das Anwesen mit dem Rittergut von ihren Eltern geerbt. Und dazu gehört übrigens noch eine Kapelle, ein Pfarrhaus und eben das Seniorenheim.
Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Ehepaar wohlhabend ist.
Mehr noch. Ja, sie gelten als das protestantische Vorzeigepaar schlechthin.
Mhm.
Einige Stimmen sprechen davon, dass sie geradezu verehrt wurden.
Okay, also nun findet man die Leiche von Veronika Geier-Iwand in dem Waldstück. War sie denn als vermisst gemeldet worden?
Ja, dann steigen wir doch mal richtig in den Fall ein. Ne?
Okay, dann mal los.
Ja. Also, es steht eine Reise bevor. Das Ehepaar will in die USA fliegen und dort Verwandte besuchen. Am 28. Juli soll die Reise beginnen. Am Freitag, den 25. Juli, fährt Veronika nach Braunschweig, um noch einige Erledigungen hierfür vorzunehmen. Sie holt die Flugtickets ab, kauft Pralinen, so Kleinigkeiten, so Erledigungen halt. Aber dann verliert sich jede Spur von ihr.
Das mit den Erledigungen kann man also noch ermitteln. Weiß man denn, ab wann genau sich die Spur der Bürgermeisterin verliert?
Ihr Mann sagt, dass sie in Braunschweig verabredet gewesen wären und als seine Frau nicht da war, habe er sie überall in der Stadt gesucht. In Parkhäusern und sonst so. Also meldet Klaus Geier seine Frau anschließend als vermisst.
Glaubt er denn, dass ihr was passiert ist? Also es kann ja auch sein, dass seiner Frau einfach was dazwischen gekommen ist.
Er gibt bei der Polizei direkt an, dass er glaube, dass seine Frau Opfer eines Verbrechens wurde.
Mhm.
Die Polizei versucht ihn zu beruhigen, dass er erstmal abwarten solle. Dass man das nicht wissen könnte.
Mhm.
Aber er ist davon überzeugt.
Weiß er mehr oder ist es nur ein Gefühl? Und wie reagiert er auf das Verschwinden?
Das ist in der Tat etwas seltsam, denn als erstes storniert er mal die Flugtickets in die USA. Dann erstellt er Handzettel mit dem Hinweis auf das Verschwinden seiner Frau und verteilt diese überall in der Gemeinde.
Moment, wir sind jetzt am nächsten Tag.
Ja.
Okay. Und er storniert die Flüge und verteilt Handzettel.
Mhm.
Klar, wir wissen, dass man in extremen Situationen oftmals irrational handelt, aber ich frage mich gerade, ob das ein normales Verhalten ist.
Ja, das fragt sich die Polizei im Grunde genommen auch. Allerdings ist man zunächst mal genug mit der Suche nach Veronika Geier-Iwand beschäftigt.
Gibt es Hinweise, die Ihnen weiterhelfen?
Man findet als erstes das Auto der Vermissten.
Wo findet man das?
Das steht am Hauptbahnhof in Braunschweig. Ein roter VW Passat. Und einen weiteren Tag darauf macht dann der Jäger die Entdeckung der Leiche.
Ah, deutet denn irgendwas an der Leiche auf eine Motivation hin, also Raub oder Vergewaltigung?
Nee, gar nichts.
Hm?
Die Leiche weist auch keinerlei Abwehrspuren an Armen und Händen auf. Sie scheint sich nicht gewehrt zu haben. Vielleicht ist sie von hinten niedergeschlagen worden. Die Leiche liegt auf dem Rücken. Sie ist komplett bekleidet mit einer Jeans und einer Bluse. Dazu trägt sie noch ihre Uhr ums Handgelenk. Es deutet also nichts auf einen Raub oder eine Vergewaltigung hin. Das Einzige, was sofort auffällt, ist die große Brutalität, mit der sie getötet wurde. Sie ist bis zur Unkenntlichkeit entstellt worden. Wahrscheinlich mit Schlägen, mit einem Gegenstand oder Tritten. Tja.
Das macht wahrscheinlich auch sofort Runde in dem Dorf, oder?
Klar, ja. Der Mann ist total geschockt. Klar. Das Volksfest wird abgesagt und man flaggt Halbmast. Überall ist man total entsetzt, was da der beliebten Frau aus ihrem Dorf zugestoßen ist. Und man überlegt, wer solch eine brutale Tat begangen haben könnte.
In so Fällen wird ja meist zuallererst das direkte Umfeld beleuchtet. Und das ist in diesem Fall auch so gewesen, oder? Welcher These geht die Polizei nun nach?
Ja, es ist genau so, wie du es gesagt hast. Die Erfahrung und die Statistik zeigt, dass in solchen Fällen oftmals der Täter aus dem unmittelbaren Umfeld des Opfers stammt.
Ja, meistens sind ja die Partner dann als erstes im Fokus. Mhm.
Gerade wenn man dazu Raub oder Vergewaltigung ausschließen kann, wie es ja in unserem Fall nun auch so ist. Eben. Also schaut man sich das Familienleben genauer an. Wie ist das Verhältnis der Eheleute untereinander? Wie ist es innerhalb der Familie?
Wir haben hier ja noch die verschärfte Form, dass es sich um ein Pastorenehepaar handelt, dem innerhalb der Gemeinde eine besondere Stellung zukommt. Mhm. Du sagtest ja bereits, dass es eine protestantische Vorzeige-Ehe war, oder?
Eigentlich ja.
Eigentlich.
Ja, aber wie das so oft in solchen Vorzeige-Ehen ist, sieht es hinter der Fassade ganz anders aus. Ja, und so ist es auch hier der Fall.
Ich habe es ja irgendwie vermutet, dass da noch was kommt.
Mhm, du hast richtig vermutet. Denn nun tritt ganz Erstaunliches zutage. Die Vorzeige-Ehe war alles andere als vorbildlich. Es kommt heraus, dass der Pastor zahlreiche außereheliche Affären und Seitensprünge pflegte. Ah, ja. Und das seit langer Zeit.
Ach, schau an. Konfrontiert man ihn denn damit?
Mhm, ja, klar. Ja.
Und was sagt er dazu?
Er gibt alles zu. Also seine Frau und er seien eben großzügig mit außerehelichen Kontakten umgegangen. Mhm. Ich habe hier auch ein Zitat von ihm, wo er von einer überaus glücklichen Ehe spricht. Warte. Hier. In unserer Ehe habe ich, und nicht nur ich, auch meine Frau, sich öfter verliebt. Mhm. Wir haben es gewusst und auch wieder nicht gewusst. Mhm. Wenn es anderweitig eine längere Beziehung gab, wenn es geschah, dann haben wir uns verklausuliert Signal gegeben.
Sie lebten demnach in einer offenen Beziehung, oder?
Nee, das nun auch wieder nicht. Sie hatten das nie offiziell so genannt oder ausgesprochen. Aber man habe es akzeptiert, dass der andere auch noch außerhalb der Ehe aktiv war. Ohne darüber zu reden, ein stillschweigendes Abkommen, so sagt es zumindest der Ehemann.
Das heißt, auch Veronika hatte Affären.
Ja, das klingt bei seiner Beschreibung so, als sei das alles ganz wunderbar harmonisch verlaufen, aber das war mitnichten der Fall. Angeblich gab es wohl auch ein- oder zweimal von Veronikas Seite aus einen Versuch, sich derartig zu betätigen, aber das war es dann auch. Hm. Sie lebte diesen Stil nie wirklich, wohingegen ihr Gatte Klaus das Ganze sehr aktiv und ausschweifend auslebte.
Das heißt, es ging vielmehr alles von seiner Seite aus und seine Frau duldete das Ganze.
Ja, und selbst das wäre schon zu viel gesagt. Veronika litt unter diesen Affären. Hm. Sie vertraute sich dazu einmal auf einer Schülerfahrt einem Kollegen an und berichtete von den Affären ihres Mannes und wie sehr sie das Ganze verletzen würde.
Gut, das lassen wir mal so stehen und halten fest, dass es in der Ehe kriselte und es immer wieder zu Affären kam.
Ja.
Weiß man denn was über diese Affären? Mit wem wurden diese Affären ausgelebt? Hat man Namen, Personen, die man dazu befragen könnte?
Ja, dazu habe ich was gefunden. Eine Auswahl an seinen Affären. Moment. Ja, hier. Eine 15-Jährige.
15-Jährige?
Ja, eine 15-Jährige war darunter, der er Orgelunterricht erteilte. Heute würde man das wohl als sexuellen Missbrauch einordnen, doch die Sache war damals schon verjährt, als es rauskam. Dann gab es auch eine Krankenschwester, eine Pastorin, eine Musikerzieherin. Ja, das Portfolio war also recht bunt.
Und wir dürfen nicht vergessen, dass er ja ein Pastor war. Bei den Protestanten gibt es zwar kein Zölibat, aber sehr wohl das Sakrament der Ehe. Also sonntags eine Ehe schließen und danach zur Affäre unter die Decke schlüpfen, wird hier sicher nicht gerne von den Vorgesetzten gesehen.
Ganz und gar nicht. Zumal Klaus Geier eh schon unangenehm aufgefallen war. Das geht aus den Akten hervor.
Inwiefern?
Er war zuvor schon dahingehend auffällig geworden, weil er wegen Ladendiebstahls erwischt wurde. Er hatte damals CDs geklaut.
Der Pastor mit den langen Fingern. Okay, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir uns Klaus Geier mal näher anschauen. Mit wem haben wir es hier zu tun?
Werbung.
Mit der Dojo-App kannst du dich auf den Weg zu Original-Tatorten unseres Podcasts begeben. 7 spannende Tatorte und eine Bonusstation warten auf dich. Entdecke mit dieser interaktiven App diese Tatorte und erfahre durch Videos, Audios und Fotos noch mehr Hintergründe zu den einzelnen Fällen.
Wie viel Zeit sollte man einplanen für die interaktive Crime-Tour?
Ich würde mal sagen, ja, so 2 Stunden sollte die einplanen. Aber das ist ja das Schöne. Dadurch, dass es interaktiv ist, kannst du ganz alleine deinen Rhythmus bestimmen.
Das heißt, ich kann mich zwischendurch auch einfach mal in einen Café setzen und eine Pause machen und dann weitergehen, wann immer ich will?
Ganz genau.
Weitere Infos zur mörderischen Heimat True Crime Tour und zu vielen weiteren Touren findest du unter www.getdojo.app.
Ich buchstabiere das nochmal. GETDOYO.app.
Das ist übrigens auch ein super Geschenk, wenn ihr in einer Gruppe was unternehmen wollt. Ladet die App einfach auf euer Smartphone und legt los.
Wir wünschen euch viel Spaß beim Erleben dieser wunderbaren, mörderisch guten Führung.
Werbung Ende.
Klaus Geier ist ein intelligenter Mann. Er hätte beinahe eigentlich in Mathematik promoviert. Erst im Studium stieg er um und studierte Theologie. Mhm. Beim Religionsstudium lernte er dann auch die Tochter des Theologieprofessors Hans-Joachim Iwand, Veronika, kennen. 1968 heiratete das Paar, bekam 3 Söhne und adoptierte eine Tochter, eine rumänische Waise. Von 1957 an predigte Geier im Kirchspiel der Gemeinde Bayenrode, Ochsendorf, Uri und Kleinsteimke. Mhm. Auf dem Jagdschloss, das sein Schwiegervater einst gekauft hatte, um versprengten Pfarrerswitwen aus Ostpreußen eine neue Heimat zu geben, versammelte Klaus Geier linke Christen zu Friedenskonferenzen und Konventen. Klaus Geier sieht sich selbst gern als Intellektuellen. Mhm. Er führt gerne Gespräche mit den Eliten der Gesellschaft. Er trat in den 1980er Jahren der Friedensbewegung bei und organisierte später große Treffen der Aktion Sühnezeichen auf dem Landgut. Später wurde er auch Vorsitzender dieser Aktion. Außerdem war er Herausgeber einer Zeitschrift mit dem Titel Junge Kirche. Er war sehr beliebt und äußerst geachtet. Ein eloquenter und geistreicher Mann. Das haben alle bestätigt, die ihn kannten.
Und dennoch gerät er nun ins Fadenkreuz der Ermittlungen. Hat er denn ein Alibi?
Du triffst schon voll ins Schwarze, denn genau darum geht es dann erstmal bei den Ermittlungen. Man muss den möglichst exakten Zeitpunkt des Todes ja erstmal feststellen, um überprüfen zu können, ab wann man ein Alibi überhaupt vorweisen muss.
Verstehe, logisch.
Die Leiche wurde ja erst ein paar Tage nach dem Verschwinden entdeckt. Und bei einem Alibi geht es meist um einen Zeitraum von wenigen Stunden. Jetzt ist die erste Frage, ob man den Todeszeitpunkt so genau eingrenzen kann.
Anhand von Körpertemperatur und Verwesungszustand kann man nur eine ungefähre Aussage dazu machen.
Genau. Also sichert man an der Leiche möglichst viele Spuren, die einen Hinweis darauf geben könnten. Und jetzt wird es spannend. Unter anderem findet man nämlich Maden an der Leiche. Und man beauftragt niemand Geringeren als den bekannten Marc Benecke damit, sich diesen Maden doch bitte mal genauer anzuschauen.
Ja, die meisten Hörerinnen und Hörer werden ihn wohl kennen, wenn sie sich für True Crime interessieren. Für alle, die Marc Benecke dennoch nicht kennen, also ich habe ihn ja sogar mal veranstaltet, sehr, sehr netter Typ auch, sehr interessanter Mensch. Auch er ist ein sehr bekannter Kriminalbiologe und ein Experte für forensische Entomologie.
Das ist ein schwieriges Wort.
Ja. Und diese Entomologie ist ein spezieller Zweig der Forensik, bei der die Insektenkunde zur Aufklärung von Rechtsfällen hauptsächlich von Tötungsdelikten herangezogen wird. Unter anderem können dabei eben auch aufgrund der unterschiedlichen Larvenstadien und der Besiedlung durch verschiedene Insektenarten Hinweise auf die Leichenliegezeit, die Todesursache und deren Umstände gegeben werden.
Und man findet in der Tat etwas. Ach. 2 Maden am und im Körper des Opfers Veronika Geier-Iwan. Mhm. Man kann dadurch den Todeszeitpunkt vom 25. Juli relativ gut eingrenzen. Mhm. Und genau für diesen Zeitraum, am Freitag, fehlen ihrem Mann, dem Pastor, 3 Stunden im Alibi. Er behauptet ja, er habe sich mit seiner Frau in Braunschweig treffen wollen und sei auf der Suche nach ihr wie Falschgeld durch die City und drei Parkhäuser gelaufen, als er sie nicht am Treffpunkt angetroffen hatte.
Hast du ja gesagt, ja.
Genau. Drei Tage später findet dann der Jäger die Leiche von Veronika Geier-Iwand. Übrigens heißt der Feldweg, in dessen Nähe sie gefunden wird, auch noch Am Pastorenkampf.
Das Schicksal hat ja oft einen zynischen Humor. Aber was wäre denn ein mögliches Motiv für ihn? Die beiden sind seit 29 Jahren verheiratet und seine Frau weiß von seinen Affären. Geht es ums Erbe oder?
Nee, es geht wohl tatsächlich um den aktuellen Stand seiner Affären. Angeblich ist Veronika einen Tag vor ihrem Verschwinden bei ihm im Büro gewesen und ihr Mann habe ihr unter Tränen gestanden, dass er verliebt sei.
Aber nicht in sie.
Nicht in sie. Außerdem gab es wohl noch einen Brief von einer anderen Dame, den Veronika an dem Tag gefunden hat und der den Namen seiner Affäre als Absender trug. Daraufhin kam es zu einem heftigen Streit.
Der dann womöglich eskaliert ist. Es könnte ja auch sein, dass seine Frau ihn im Zuge dieses Streits gedroht hat, dass sie ihn und seine Affären auflegen lassen würde. Das hätte dann sicherlich Konsequenzen innerhalb der Kirchengemeinde nach sich gezogen.
Genau das. Zudem gibt es jetzt immer mehr Ungereimtheiten.
Oh, erzähl.
Ja, Klaus Geier gibt an, dass er noch aus Braunschweig zu Hause angerufen hatte und dort auch eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen habe. Das stimmt zwar, allerdings finden die Ermittler heraus, dass er nicht wie behauptet aus Braunschweig angerufen hatte, sondern aus einer Telefonzelle in der Nähe des späteren Fundorts der Leiche seiner Frau.
Also belastet ihn seine eigene Aussage eher, als sie ihm hilft.
So schaut's aus.
Wir sprechen die ganze Zeit vom Fundort. Ist das denn auch zweifelsfrei der Tatort?
Das ist eine gute Frage, denn das bringt uns zu den nächsten kleinen Tierchen.
Nach den Maden, ja. Was gibt's jetzt?
Man nimmt Klaus Geier in Untersuchungshaft und findet weiteres belastendes Material. Zum Beispiel einen sogenannten Kuhfuß. Weißt du, was das ist?
Kuhfuß. Klingt aber nicht gut, würde ich sagen.
Ja, ist eigentlich halb so wild. Ein Kuhfuß ist eine Art Brechstange, mit der man Türen aufhebeln kann. Und so einen Kuhfuß findet man im Passat von Veronika. Man untersucht das Ganze, weil es sich um die Tatwaffe handeln könnte. Man findet zwar keinerlei Blutspuren daran, aber bei einer 3D-Computerauswertung stellt man fest, dass die Kante des Metallgegenstands perfekt in eine der Wunden am Schädel des Opfers passt.
Okay, aber keine Blutspuren?
Nein, zumindest nicht an der Brechstange. Man findet aber Blutspuren auf einem Feldweg nahe des Fundorts der Leiche.
Der Feldweg könnte also der Tatort sein. Oder das Blut ist von der Tatwaffe getropft, als man die tote Veronika Geier-Iwan zurück ins Auto legt.
Zum Beispiel.
Ja, ja. Was ist mit den anderen Tierchen, von denen du gerade sprachst? Oder meintest du den Kuhfuß?
Nein, also man findet im Wagen von Klaus Geier auch etwas Spannendes. Nämlich seine Gummistiefel. Mhm. Und die untersucht man ebenfalls. Man findet daran Rückstände von Erde und vergleicht sie mit Proben vom Leichenfundort und findet heraus, dass sie tatsächlich von dort stammen.
Okay, das ist belastendes Material. Was sagt der Verdächtige dazu?
Der sagt, dass er seit Jahren nicht mehr dort in der Nähe war und dass das zwar seine Stiefel seien, aber er habe sie nur einmal getragen. Seine Frau habe sie des Öfteren mal angehabt.
Naja, das könnte sein. Also zumindest ein cleverer Schachzug, das zu behaupten.
Ja, aber das klingt dennoch sehr abwegig, da er Schuhgröße 44 hat und seine Frau Schuhgröße 37.
Okay, dann vielleicht auch nicht so clever.
Ja. Dann taucht auch noch eine Zeugin auf, die sagt, dass Klaus Geier dort am Fundort einige Wochen zuvor gesehen wurde. Mhm. Und zwar bei einem Spaziergang mit seiner Frau Veronika.
Er lügt also. Er war schon dort. Und zwar vor kurzer Zeit. Also wir halten fest, einmal hat er einen Anruf fingiert, der ihm um die Ohren fliegt. Und nun auch noch die Gummistiefel mit der Erde vom Leichenfundort, wo er angeblich seit Jahren nicht war, aber von einer Zeugin einige Tage zuvor gesehen wurde, wie er dort mit seiner Frau spazieren war.
Ja, es gibt sogar noch einen weiteren Zeugen, der aussagt, dass er den Pastor sogar am Tattag dort in dem Waldstück gesehen habe, aber er ist sich nicht zu 100% sicher.
Aber was ist denn jetzt mit den kleinen Tierchen?
Da komme ich jetzt zu. Denn jetzt kommt das belastende Indiz überhaupt. An seinen Gummistiefeln findet man zwei plattgetretene Ameisen. Sie sind mikroskopisch klein, kaum zu erkennen. Aber man entdeckt sie und sichert sie. Und das stellt sich als Glücksfall heraus.
Maden und Ameisen.
Genau, Maden und Ameisen. Denn exakt solche Ameisen hat man auch an der Bluse des Opfers gefunden. Man beauftragt nun einen Insektenforscher vom Görlitzer Senckenberg Museum. Die Ameisen werden sogar extra per Kurier nach Görlitz gebracht, dass sie nicht verloren gehen.
Jetzt bin ich gespannt, was sprechen die Ameisen?
Man vergleicht zwei Ameisen. Eine vom Stiefel und eine von der Bluse des Opfers. Und unter 350-facher Vergrößerung vergleicht der Insektenforscher und Experte die beiden Exemplare ganz genau. Und siehe da, der Experte stellt fest, dass es sich um ein und dieselbe Art handelt. Es sind Exemplare der seltenen, glänzend schwarzen Holzameise.
Wie selten?
Der Biologe schätzt die Wahrscheinlichkeit, dass man bei einem Spaziergang ein Exemplar an der Sohle kleben hat, bei 1 zu 400 ein.
Okay, nun haben wir die gleiche Gattung. Was macht man nun?
Man lässt den Experten aus Görlitz anreisen und bringt ihn an den Leichenfundort. Dort krabbeln Hunderte von den kleinen Ameisen herum und der Experte findet auch den Bau der Tiere in einem Geäst. Er sagt, es gilt als nahezu ausgeschlossen, dass die Tiere anderweitig an die Sohle des Gummistiefels gekommen sein können, als am Fundort der Leiche. Der Täter muss in der Kernzone des Nests der Ameisen herumgelaufen sein.
Der Pastor muss also dort gewesen sein und hat die Stiefel mit den blattgetretenen Ameisen dann in seinen Kofferraum gelegt.
So ist es. Und nun beginnt der Prozess vor dem Landgericht in Braunschweig. Du kannst dir vorstellen, was das für ein Medieninteresse auf sich gezogen hat.
Klar, ein mordender Pastor und die Ameisen, die ihm zum Verhängnis werden könnten. Das klingt nach ganz großem Kino.
Du sagst es. Es ist das erste Mal in der jüngeren deutschen Kriminalgeschichte, dass ein Pfarrer wegen solch eines Delikts angeklagt wird. Zunächst sagt man, das sei überhaupt das erste Mal. Aber das stimmt nicht. 1642 wurde bereits ein Geistlicher aus Ostfriesland wegen Tötung seiner Frau enthauptet und 1828 ein Pfarrer aus der Pfalz zu lebenslanger Zwangsarbeit verurteilt.
Gut recherchiert, Lisa. Gut.
Dankeschön, Dankeschön.
Und nun gesteht er die Tat.
Naja, nee, im Gegenteil. Er beharrt bis zum Ende des Prozesses auf seine Unschuld. Und viele aus der Gemeinde glauben ihm das auch. Man kann und will es sich einfach nicht vorstellen, dass dieser nette und eloquente Mann zu solch einer grausamen Tat fähig sein soll.
Gibt es denn während des Prozesses noch weitere belastende Indizien?
Schon, ja. Zum Beispiel kommt heraus, dass neben dem Pastor noch in der Nacht, nach dem Verschwinden von Veronika, eine andere Frau im Ehebett der beiden lag.
Ernsthaft? Also sie hätte doch auch noch leben und nach Hause kommen können.
Ja, die Adoptivtochter hatte einer Hausangestellten gesagt, dass sie in der Nacht nach dem Verschwinden der Mutter eine fremde Frau im Bett bei ihrem Vater gelegen hätte.
Bestreitet er das auch?
Nee, das gibt er zu. Ja. Er habe Nähe gebraucht.
Nähe, in der Nacht, in der seine Frau verschwindet.
Ja. Warte, dazu gibt es auch noch ein Zitat von ihm, und zwar hier. Es gab zum Zeitpunkt des Verschwindens meiner Frau sonst überhaupt keine geliebten Beziehungen. Allenfalls lockeren, kaum noch bestehenden Kontakt mit der einen Freundin. Mit der anderen habe ich seit Wochen überhaupt nichts mehr gehabt.
Ach, dann hat er also sogar zwei Affären parallel laufen.
Klingt so, oder?
Ja, so ein bisschen klingt das für mich so, als wolle er sich auch ein klein wenig damit brüsten, wie viele Frauen er hat, oder?
Ja, das kann sein, ja. Ne? Zumal seine Aussage ja auch wieder nicht stimmt. Er hatte sich ja angeblich doch gerade erst verliebt. Und es kam heraus, dass er mit jenen zwei Frauen, von denen er gerade sprach, unmittelbar nach dem Tod von seiner Frau Veronika Geschlechtsverkehr hatte.
Mit beiden?
Ja. Okay. Es ist vielleicht eine Definitionssache, was man als keine geliebten Beziehung betitelt, aber was war es denn dann?
Fragt man ihn das denn nicht?
Doch.
Ja, okay.
Und er erklärt sich wieder damit, dass er lediglich Nähe gesucht habe und er jemanden gebraucht habe, der ihm nahe stand. Achtung, nochmal Zitat.
Ja.
Ich brauchte in diesen Tagen zwei Menschen, an denen ich mich festhalten konnte. Ich dachte, ich stürze ab. Es war die absolute Katastrophe. Wenn es um Katastrophen ging, haben wir uns immer über jede Konvention hinweggesetzt.
Ja, mit wir meint er sich und seine gerade ermordete Ehefrau.
Ja. Er behauptet sogar, sie hätte dafür Verständnis gehabt.
Ja.
Er sagt aus, Veronika hätte damit kein Problem gehabt. Er hätte es seiner Frau erklären können, wenn sie denn nachts nach Hause gekommen wäre, warum eine andere Frau bei ihm im Ehebett lag. Ich habe in Anspruch genommen für mich, dass ich mich in dieser Nacht über jede Konvention hinwegsetzte. Meine Frau hätte dies verstanden.
Wow, okay. Ich glaube, da ist jetzt erstmal genug dazu gesagt worden. Dann kommen wir doch mal zum Urteil. Ich bin gespannt, denn wir haben lediglich ein paar Ameisen und Indizien. Wir haben kein Geständnis und wir haben auch keine Erklärung für diverse Dinge. Soweit ich es richtig verstanden habe, gibt es keinen genauen Tatort, nur den Fundort der Leiche.
Das stimmt.
Ja. Dann fehlt auch noch die Tatwaffe oder zumindest kann man sie nicht für alle Verletzungen zuordnen.
Ja, das stimmt auch. Ja. Der Kuhfuß, also die Brechstange, weist ja keinerlei Blut- oder Gewebespuren auf. Die Spitze der Stange passt zwar exakt in die Einschlagkerbe der Schädelverletzung, allerdings nicht zu den brutalen Verletzungen im Gesicht des Opfers. Mhm. Hier wird laut Gutachten eher eine flächige Waffe vermutet.
Wie entscheidet also das Gericht?
Im April 1998 entscheidet das Landgericht Braunschweig Klaus Geier schuldig des Totschlags im Affekt an seiner Frau Veronika.
Das überrascht mich fast ein wenig.
Ja. Der schlanke Mann mit der hohen Stirn, der so schön Harmonium spielen kann, hat nach Überzeugung der Kammer am 25. Juli 1997 seine 4 Jahre jüngere Frau Veronika nach 29 Ehejahren erschlagen, als ein langer Beziehungskonflikt dem Höhepunkt zutrieb. Demnach wurde Veronika Geier-Iwand zum letzten Mal am 25. Juli um 14 Uhr in Braunschweig von einem Zeugen gesehen. Klaus Geier habe sie getroffen, sei mit ihr im roten Passat zum Waldweg Pastorenkamp gefahren und habe auf ihren Schädel eingeschlagen. Mit 7 Hieben habe er ihr Gesicht und ihren Kehlkopf zertrümmert.
Sagt ihr auch was zu den Stiefeln? Ist das fürs Urteil wichtig?
Ja, schon. Das Gericht ist der Überzeugung, dass der Pastor die Stiefel, die später in seinem VW Golf gefunden wurden, am Tatort getragen haben muss. Denn die tote Veronika Geier-Iwand trug Birkenstock-Sandalen. Zudem belege eine Erdprobe, 20 Zentimeter neben der Leiche genommen und molekulargenetisch begutachtet, dass die Stiefel nicht an anderen Orten als am Fundort getragen wurden.
Und der Pastor selbst, wie fasst er das Urteil auf?
Der hält zuvor noch ein flammendes Plädoyer für sich, doch alles hilft nichts. Ja. Er wird am 16. April 1998 zu 8 Jahren Haft verurteilt. Er beantragt zwar eine Revision, doch auch die wird niedergeschmettert und er muss ins Gefängnis.
Das Ganze war Ende der 90er. Ist er denn jetzt wieder draußen und was macht er?
Pastor Klaus Geier saß 5 Jahre und 4 Monate der Strafe ab. Dann wurde er im November 2002 vorzeitig auf Bewährung aus der Haft entlassen. Zu diesem Zeitpunkt ist er jedoch bereits schwer krank und erliegt 2003 einem Krebsleiden. Bis zum Tag seines Todes hat er immer an seiner Unschuld festgehalten. Es gibt dazu noch einige Interviews im Netz zu finden, die er während und nach seiner Haft gegeben hat.
So ganz ist also dieser Fall bis heute nicht geklärt. Was insbesondere für die Kinder sicher furchtbar sein muss.
Auch da spalten sich die Meinungen. Ein Teil der Kinder ist davon überzeugt, dass der Vater unschuldig ist. Ein anderer Teil hat den Umgang zum Vater damals komplett abgebrochen.
Gut, wer will es Ihnen verdenken?
Ja.
Lisa, ich danke dir für diesen interessanten Fall, in dem ja, kleine Krabbler entscheidend dazu beitragen konnten, ein Urteil zu finden.
Sehr gerne, ja.
Ja. Damit sind wir am Ende unserer Folge 62, der Pastor und die Ameisen. Ein Indizienfall auf 6 Beinen.
Weitere Infos und Fotos zum Fall findet ihr wie immer auf unseren Social-Media-Kanälen. Folgt uns dazu gerne bei Instagram und Facebook. Ah ja, und denkt daran, dass wir am 7. Juni unser Mörderische Heimat-Sommer-Special haben.
Richtig. Diesmal in einer ganz neuen Event-Location, in der wir noch nie waren. Nämlich in der Orangerie in Fulda.
Ich bin schon sehr gespannt, denn es wird auch nur einen einzigen Termin geben. Also ran an die Tasten und Tickets sichern unter www.kreuz.com.
Wie immer gibt es dann 2 Fälle zum Thema Urlaub und oder Sommer und vielleicht spielt ein Fall auch in einer Region, in der wir sonst immer so gerne in den Urlaub fahren.
Ja, wer weiß das schon.
Das war es jedenfalls für heute. Nächste Folge gibt's wie immer in 14 Tagen. Bis dahin sagen wir Tschüss, euer Shaggy Schwarz
und Lisa Kardinale.